Guten Morgen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich denke, es sind ungefähr knappe 20 Jahre her, seit wir als Familie hier waren. Da wart ihr noch in einer anderen Schule unterwegs. Ich meine, es war 2005. Da waren wir mit unseren vier Kindern noch unterwegs. Und inzwischen sind alle verheiratet. Alle glauben an Jesus und folgen ihm nach. Und die meisten von ihnen sind mit südamerikanischen Ehefrauen und Ehemännern unterwegs. Die kleinste, die ist hier in Walzenhausen verheiratet mit Scotty aus den USA. Wir freuen uns wirklich, das haben wir nie so uns vorgestellt, dass wir mal zurückkommen werden, um noch hier zu arbeiten. Aber Gott hat das so geführt, dass wir einfach die Notwendigkeit gesehen haben, zurückzukommen und mal wieder hier in Europa auch aufzubauen. Und der damalige Direktor von der DMG hat mich begleitet in die Selbstständigkeit hinein. Und so wurde mal wieder ein eigenes Missionswerk. Und ich bin dann auch vor ein paar Jahren ausgestiegen bei der DMG, aber in großem Einvernehmen und Harmonie auch mit der Leiterschaft von der DMG. Und jetzt ist Movida in Deutschland, in der Schweiz. Jetzt sind wir auch schon mit einem Ehepaar in Frankreich. Ein anderes Ehepaar ist in Malaga in Spanien schon 2 Jahre und werden Movida hier in Europa auch aufbauen. Das waren sehr anstrengende Jahre, die hinter uns liegen. Wir waren knappe 26 Jahre ja, als Familie wohnhaft lebend in der unteren Hälfte von Südamerika, in der sogenannten Konusspitze. Dort haben wir gelebt, 16 Jahre in Argentinien und 10 Jahre in Chile und sind dann eben, wie gesagt, heimgekommen. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt über die Arbeit von Movida, dann nehmt doch einfach diese Zeitschrift mit am Ende vom Gottesdienst. Scotty hat das normalerweise, hätte er das gesagt, und er kann das viel besser sagen als ich, aber bitte, er würde jetzt sagen, du darfst nicht nach Hause gehen ohne diese Zeitschrift. Du musst die unbedingt haben. Das ist die beste Zeitschrift und sie ist kostenlos. Und so wirkt er für diese Zeitung. Also das ist immer viel, viel besser, als ich das mache. Gut, ich bin natürlich dankbar für Gottes Bewahrung in all den Jahren. Ihr könnt euch ja vorstellen, ich habe über 1 Million Kilometer selber in meinem Auto zurückgelegt in Südamerika. Tausende, Hunderttausende von Kilometern haben wir zurückgelegt am Pazifik entlang, am Atlantik entlang, bis auf eine Höhe von 5300 Meter. Da muss man aufpassen, ob man den Motor abstellt oder nicht, damit man nicht irgendwo stecken bleibt. Aber wir haben so viel erlebt, so viele gute Asados auch gegessen. Das beste Fleisch kommt aus Argentinien. Ja, herrlich war das immer. Und ich habe viele Tausende von jungen Menschen gesehen in unseren Schulungs- und Seminaren, in den Konferenzen, in verschiedenen Ländern. Stellt euch das mal vor. Ihr seid ihr Österreich. Ihr habt ja gestern uns den ersten Platz weggenommen, gell, im Lauberhornrennen. Aber wir verzeihen euch das. Ja? Wir sind nur Zweite geworden. Aber hier in Österreich, stellt euch das mal vor. Jetzt kommen nach Walzenhausen junge Menschen aus Nicaragua, aus El Salvador, aus Venezuela, aus Kolumbien und bereiten sich interkulturell vor für einen Missionsdienst in der Schweiz. Mit Blick auf Bregenz. Das ist gewaltig. Ganz kurz,
hören die Zoom-Gäste das, wenn man nicht mehr
hört? Ich hab schon gefragt, aber sagt mir, wo
der ist. Stell dich vor der.
Ach so, das muss auch noch. Das hast du mir gut erklärt, aber ich war nicht gehorsam. Ich muss jetzt hier an diesem Pult bleiben, das fällt mir schwer.
Ja.
Gut, aber das ist wirklich etwas ganz Gewaltiges, ihr Lieben, was Gott macht in diesen Jahren. in dieser Zeit. Das ist eine besondere Etappe, in der wir leben. Und ich kann mir wirklich kein besseres Projekt vorstellen. Gott hat das in seiner Gnade und in seiner Liebe so geführt, dass wir diese Liegenschaft praktisch geschenkt bekommen haben. Wisst ihr warum? Weil keine andere Schweizer Missionsorganisation diese Arbeit machen wollte, das Ding wieder aufzubauen. Das war zu viel Arbeit. Da hat man verschiedene Missionen vorher gefragt und keine wollte. Und dann haben wir gesagt, doch, wir machen das. Wir haben Tausende von Südamerikanern, die einen hohen Preis bezahlen werden, um hier mitzuhelfen, dass das aufgebaut wird. Und jetzt kommen sie, immer mehr und von überall her, von jedem Land. Und das freut mich sehr. Und das, denke ich, wird auch euch motivieren, in solche Projekte zu investieren. Gebet, Zeit, vielen Dank für euren Einsatz. Wolfgang auch in den letzten paar Jahren dort oben. Manch ein Schalter vom Elektrischen, den ich bediene, der ist von dir eingebaut worden. Herzlichen Dank dafür. Jetzt wollen wir aber auf das hören, was Gott uns sagen möchte heute Morgen. Nach all den Jahren in Südamerika kann ich mich am besten mit diesem Text identifizieren, den Paulus hier sagt, in der Apostelgeschichte aufgeschrieben von Lukas, wo er sagt in Kapitel 20, doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben für nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den mir Jesus der Herr aufgetragen hat. Nicht wahr? In dieser Zeit können wir Christen die Augen vor einer leidenden, geteilten, verstrittenen Welt nicht verschließen. In einer Welt, wo heute eine bankrott geht und der andere im Geld schwimmt. Oder einer im Krankenbett liegt und der andere auf dem Liegestuhl eines Luxusdampfers seine Zeit verbringt. In einer Welt, wo einer heute vom Scheidungsrecht heimkommt und der andere seine goldene Hochzeit feiert. Paulus sagt, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Alles nachzulesen in 2. Korinther. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, auf die wir keinen direkten Einfluss haben. Spurgeon litt ein Leben lang an einer schmerzhaften Arthritis und sehr häufig an Depression. Versteht ihr? Der Weg des Glaubens ist keine gerade Linie. Manches kommt ganz anders als erwartet. Und da bereitet es mir Sorge, wie viel Energie wir aufwenden, damit unser Leben bestmöglichst funktioniert und wie wenig wir diese Anstrengung hinterfragen. Es entsteht der Eindruck, dass unsere ganze Hoffnung sich nur auf das Glück des jetzigen Lebens beschränkt, so als ob dies in diesem Leben das einzige wäre. Die Bibel ist nicht mit den Büchern zu vergleichen. Die sagen, befolgen Sie die 10 Eheregeln und das Glück wird Sie begleiten. Versteht ihr? Das funktioniert nicht. Zu viele Christen lesen die Bibel als Regelbuch und sind erstaunt, wenn dann keine Veränderung eintritt. Das habt ihr auch gemerkt hier in Dornbirn. Es gibt eben kein Seminar, das dir in 5 Lektionen Gemeindewachstum versprechen und einhalten kann. Als Mensch, der bald 40 Jahre im vollzeitlichen Dienst für Jesus unterwegs ist, möchte ich euch heute Morgen zurufen. Kämpfe, Leid, Versagen, Schwachheit, unbeantwortete Fragen gehören zu unserem Leben dazu. Und deswegen rufe ich euch zu heute Morgen, pugno ergo sum. Ich kämpfe. Und deswegen existiere ich. Paulus war sich sicher, dass ein Preis bezahlt werden muss in Sachen Weltevangelisation. Versteht ihr? Ausdauer zeigen, nicht aufgeben, Widerstand beweisen, vorwärts gehen, das gehört zu einem Leben eines Christen dazu. Und da sagt Paulus mitten da hinein, ich habe ein Ziel in meinem Leben und niemand wird mich davon abbringen. Ja. Der, der ein Ziel hat, ein Warum im Leben, kann fast jedes Wie ertragen. Paulus sagt, ich will meinen Lauf vollenden. Ich bin bereit dafür, mein Leben zu opfern. Paulus redet hier nicht über ein Glaubensdogma, sondern er redet über eine Überzeugung. Über ein Glaubensdogma kann man diskutieren, aber von einer Überzeugung, Freunde, bringt mich keiner weg. Der Kontext, in dem wir das lesen hier, Vers 24, Kapitel 20, das ist ein Kontext, den wir ein bisschen verstehen müssen. Vers 13 befinden wir uns in der heutigen Türkei. Mit Paulus zusammen waren noch etwa 7 bis 8 andere Männer unterwegs, die ihn nach Jerusalem begleiteten. Die Verse 4 und 6. Er befand sich auf der 3. Missionsreise zurück nach Jerusalem und schon in Troas weiß Paulus durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er leiden wird und in Gefangenschaft kommen wird. Wenn ein Mensch dieses innere Wissen hat, das steht vor mir, was braucht jetzt ein solcher Mensch? Einfach mal Ruhe, Stille. Und da sagt Paulus zu diesen Männern im Schiff, geht ihr schon mal vorne weg per Schiff nach Assos und ich gehe alleine zu Fuß. Diese Tagesreise brauche ich, um allein mit Gott zu sein. Die meisten Theologen sind sich einig, er brauchte Stille, Ruhe, um zu überlegen, was sage ich in Ephesus, den Ältesten, zum letzten Mal. Er hat nicht viel Zeit und so bittet er die Ältesten in Ephesus, runterzukommen nach Milet. Das sind ungefähr 48 Kilometer. Und dann sagt er ihnen Folgendes. In Kapitel 20, Vers 25. Ihr werdet mich nicht wiedersehen. Vers 28. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Vers 30. Ich weiß, selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen. Und so ganz nebenbei erwähnt er noch, ich habe nie Geld oder Kleidung von jemand gefordert. Er sagt es so in Vers 35, ich habe hart arbeiten müssen.
Wisst ihr, wie diese Geschichte, wie dieser Lauf endet? Da schreibt er dem Timotheus einige Jahre später aus dem Gefängnis. Wahrscheinlich war das sein letzter Brief. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft und habe das Ziel erreicht. Aber auf der Zielgerade, Freunde, war Paulus ganz allein. Er sagt es so in Vers 16 und 17. Sie haben mich alle im Stich gelassen. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir die Kraft, sodass ich meinen Auftrag zu Ende führen konnte. Versteht ihr? Pugno ergo sum. Ich kämpfe und deswegen existiere ich. Ich denke, ihr kennt diese Geschichte, die jedes Jahr seit 1970 es in New York gibt. Es ist dieser famose, weltbekannte Marathonlauf, 42 Kilometer lang. Man schätzt, dass ungefähr 2 Millionen Zuschauer jedes Jahr teilnehmen. Ungefähr 50.000 Läufer. Und der Durchschnittsläufer braucht ungefähr 4 Stunden. Die Bestzeit hat einer in 2011 zurückgelegt. In nur 2 Stunden, 5 Minuten und 6 Sekunden. Aber das Jahr 1986 hat Geschichte geschrieben. Bob Wieland ging mit an den Start ohne Beine. Nur gestützt auf seinen Armen hat er sich vorwärts gekämpft und ist nach 4 Tagen, 2 Stunden, 48 Minuten und 17 Sekunden ans Ziel gekommen. Hunderte von Läufern vor ihm haben aufgegeben. Wie kann es sein, Freunde, dass einer ohne Beine das Ziel erreicht und einer mit Beinen frühzeitig aufgibt? Sieg oder Niederlage im Laufen mit Jesus entscheidet sich in unseren Herzen. Paulus sagt zu sich selber, ich werde meinen Lauf vollenden. Nicht wahr? Die wichtigsten Schlachten gewinnen oder verlieren wir in unseren Herzen. Paulus verabschiedet sich in Milet, um nach Jerusalem zu gehen. Er ist von Asien oder ist in Asien von Gemeinde zu Gemeinde gegangen und hat Geld für die Armen gesammelt. Nach harter Arbeit, nach Gebet und vielen Überlegungen kommt er schließlich in Jerusalem an. Kapitel 21. Menschen, denen er helfen wollte, verraten ihn, klagten ihn mit falschen Argumenten an, landet schließlich im Gefängnis. Die Juden wollten ihn töten, sein Neffe hört davon und nach einem langen Hin und Her führt man ihn ab nach Caesarea zum Statthalter Felix. Ungefähr 100 Kilometer von Jerusalem entfernt. Über 200 Soldaten begleiten ihn. Und dort war er gefangen für 2 Jahre. Das ist auch übrigens die Zeit, wo man ihn als Pest bezeichnet hat. Sein Herz brannte für die Verlorenen. Und jetzt sitzt er angekettet hier im Gefängnis. Der Landpfleger Felix versucht, von ihm Geld zu bekommen, doch Paulus behielt seine Integrität. Das ist auch die Zeit in Caesarea, wo Lukas mit Paulus zusammen alles Material gesammelt haben, um später das Evangelium und die Apostelgeschichte zu schreiben. Mit anderen Worten, ich vergeude die Zeit nicht. Die Beine haben sie mir gebunden, aber ich werde meinen Lauf vollenden. Ich kämpfe weiter nach dem Motto Pugno ergo sum. Und schließlich beruft sich Paulus auf den Kaiser. Paulus hatte ja dieses doppelte Bürgerrecht. Er war Jude und römischer Staatsbürger zur gleichen Zeit. Und als solcher hatte er das Recht, sich auf den Kaiser zu berufen. Und dann wird in Kapitel 27, vielleicht heute Nachmittag, kann man das nachlesen, bei einer Tasse Kaffee zu Hause, uns die Reise nach Rom beschrieben. Höchst dramatisch. Ein Sturm kommt auf. Die Matrosen wollten fliehen. Alle Gefangenen wollten sie töten. Das Schiff ist unter dem Druck der Wellen kaputt gegangen, zerschlagen worden. Und dann landen sie schließlich auf einer kleinen Insel Melite. Und dort am Feuer mit anderen Menschen zusammen wollten sich aufwärmen und beißt in eine Giftschlange, so nach dem Motto, ein Unglück kommt selten alleine. Immer noch auf dem Weg nach Rom, wo er sich der höchsten Autoritätsperson stellen wollte. Das hieß damals, sich auf den Kaiser berufen, der Kaiser wird mich persönlich anhören. Kein Minister, kein Sekretär, sondern der Kaiser. Das war das Recht eines römischen Staatsbürgers. Aber da musste man manchmal Jahre warten. Und jetzt endlich, nach dieser langen Schiffsreise, kommt Paulus in Rom an. Immer noch gekettet. Links und rechts von ihm alle Kriegsschiffe des damaligen Römischen Reiches. Die damaligen militärischen Streitkräfte umfassten Zehntausende von Soldaten. Die Geschwister in Rom hörten von seiner Ankunft und ging ihm entgegen, die Bibel sagt, bis Forum Appii und Trastevere, ungefähr 50 bis 70 Kilometer südlich von Rom. Die Apostelgeschichte 28 sagt, und als Paulus die Geschwister sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. Nach all den Kämpfen, nach dem Schiffbruch, nach dem Schlangenbiss, Hauptsache, ich bin wieder in der Gemeinde, in meiner Familie, zu Hause. Aber dann passierte etwas, womit keiner gerechnet hat. Es vergingen Jahre. Und der Kaiser ließ immer noch auf ihn warten. Und in dieser Zeit waren die Gefangenen angewiesen auf ihre Familien, damit sie sie versorgt haben. Und plötzlich hat man in der Gemeinde ganz andere Stimmen gehört. Was macht ein solcher Mann so lange im Gefängnis? Sollte er nicht lieber etwas arbeiten? Die Besucherzahl nahm ab und die Frage wurde lauter, will und kann Gott so jemand gebrauchen, der leidet? Sollen wir ihn überhaupt noch unterstützen? Nicht wahr? Petrus, das war ein Apostel. Als der im Gefängnis war, holte ihn ein Engel raus Das war ein gesalbter Mann. Der sorgte für Schlagzeilen. Aber mit Paulus gibt's nur Ärger. Viel Arbeit und noch dazu ein schlechtes Bild für die Gemeinde. Ein Mann, der sich nicht selber helfen kann. Und der über sich selber sagt, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ihr Lieben, ist das das Fazit von einem erfolgreichen Missionar? Ein Missionar, der sagt, die meisten Freunde haben mich verlassen. 2. Timotheus 1,15. Alle in Asien haben sich von mir abgewandt. 2. Timotheus 4,16 sagt er, als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, stand mir niemand bei. Kein anderer Apostel hat so oft solche Worte gebraucht wie Paulus. Bedrängnis, Angst, Schläge, Nöte, Fasten, Kämpfe, Mühe, Gefahren, Verfolgung, Traurigkeit, Leiden, Tränen, Aufruhr, Schwachheit. Das ist er. Sein Leben investierte er in die Gemeinde. Anderen hat er geholfen. In den Augen der Welt ein Verlierer. Ein Mann ohne Beine steht vor dem Kaiser und predigt das Evangelium. Diese Jahre, menschlich gesehen, in Rom waren unproduktiv. Aber die Briefe, die entstanden sind, haben Millionen von Menschen gesegnet. Über Jahrhunderte hinweg hat die Gemeinde davon gelebt. Durch die Freude im Gefängnis wurden Millionen von Menschen gesegnet, ihr Herzen gestärkt. Junge Männer und Frauen haben alles zurückgelassen und sind durch diese Briefe inspiriert aufs Missionsfeld gegangen. Ein Mann ohne Beine hat durch seine Briefe Tausenden von Gemeinden im Untergrund Trost und Zuversicht zugesprochen. Wisst ihr warum? Weil er immer wieder zu sich selber gesagt hat, Pugno, ergo sum. Ich kämpfe und deswegen existiere ich. Manchmal gingen die Umstände nach links und Gottes Verheißung nach rechts und es schien so, als hätten die beiden nichts Gemeinsames. Aber versteht ihr, es gibt eine andere Art, um zu gewinnen. Nicht nur der, der am schnellsten durchs Ziel fährt. Nicht nur der, der die meisten Tore schießt. Nicht nur der, der die besten Geschäfte abschließt, sondern in Gottes Augen ist zunächst der ein Gewinner, der trotz allem ans Ziel kommt. Das einzige Mal, wo Erfolg vor Opfer steht, ist im Wörterbuch. Das Leben ist kompliziert, nicht wahr? Vielleicht hast du anderen geholfen. Und sie haben dich im Stich gelassen. Gib nicht auf. Vielleicht hast du Menschen geliebt und sie haben dich nachher vergessen. Gib nicht auf. Vielleicht hast du in die Leitung der Gemeinde vertraut und sie haben dich enttäuscht. Gib nicht auf. Sagt heute Morgen zueinander, Pugno, ergo, sum. Martin Luther King hat einmal gesagt, wenn du nicht fliegen kannst, renne. Wenn du nicht rennen kannst, gehe. Wenn du nicht gehen kannst, krabble. Aber was auch immer du tust, du musst weitermachen. Darf ich heute Morgen diesen Gottesdienst, diese Botschaft beenden mit einer Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat? Aber ich werde sie frei erzählen. Eine Mutter, ein Vater, ein junges Ehepaar. Sie hatten den tiefen Wunsch, ein eigenes Kind zu haben. Sie haben dafür gebetet. Sie haben alles versucht. Aber es schien so, als ob das unmöglich wäre. Sie waren in medizinischer Behandlung und dann kam der Tag, wo sie vom Arzt die Nachricht bekommen haben. Sie sind schwanger. Ach, die Freude war so groß. Sie haben angefangen, sich vorzubereiten auf den Tag der Geburt. Sie haben ein kleines Bett gekauft. Sie haben das Kinderzimmer eingerichtet. Sie haben Bücher dafür gekauft und gelesen. Man hat alles gemacht, bis endlich der große Tag kam und das kleine Kind zur Welt kam. Die Freude war übergroß, aber noch ein paar Tagen hat man gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit diesem Kind. Man hat es untersucht und noch einmal untersucht und die Ärzte meinten, das wäre sehr wahrscheinlich nicht heilbar. Sie haben verstanden, dass dieses Kind sehr wahrscheinlich nie laufen kann. Dass es vielleicht auch nicht sich richtig bewegen kann, reden kann. Die ersten Jahre hat die Mama und der Papa das Kind mit viel Liebe und mit Hoffnung und mit Freude begleitet. Aber dann, in den Teenagerjahren, wo man die anderen gleichaltrigen Kinder gesehen hat, da ist doch der Schmerz hineingekommen. Sein eigenes Kind war zu Hause, die anderen auf dem Sportplatz. Die anderen zur Universität gegangen, das eigene Kind konnte nicht mal die normale Schule beenden. Die anderen haben geheiratet, das eigene Kind war alleine zu Hause. Der Schmerz wurde immer tiefer im Herzen von der Mutter, bis sie sich eines Tages hingesetzt hat und ein Gedicht geschrieben hat. Und dieses Gedicht werde ich mit meinen eigenen Worten euch weitergeben. Die Reise nach Holland. Wenn man ein Kind bekommt, ist es so, wie wenn man eine Reise nach Italien plant. Man kauft einen Reiseführer, man studiert sogar ein paar Worte in Italienisch. Buenos dias, das ist Spanisch. Grazie mille. Prego. Ragazzi. Man stellt sich vor, an der Playa, am Strand, am Meer zu liegen. Man denkt sich alles aus. Am Abend setzen wir uns hin und essen eine Pizza Napolitana. Man träumt von Venedig, die Stadt mit dem vielen Wasser. Man denkt an Milano, Modehauptstadt. Man denkt an Rom, Vatikan, den Segen vom Papst. Das alles hat man in seinem Kopf. Man freut sich. Und dann kommt der Moment, wo man ins Flugzeug steigt. Man hat dafür gebetet. Man hat sich so gut vorbereitet. Man fliegt einige Stunden. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Und dann hört man über den Lautsprecher den Kapitän sagen: Liebe Fluggäste, in wenigen Augenblicken werden wir in Holland landen. Was? Ich habe mich doch für Italien vorbereitet. Ich habe Italienisch gelernt. Ich habe mit meinen Freunden darüber gesprochen. Die Vorfreude war so groß. Und dann steigt man aus dem Flugzeug aus. Und man ist völlig desorientiert. Aber nach einigen Wochen merkt man, die Windmühlen sind auch ganz schön hübsch. Schöne Tulpenfelder. Der Edamer Käse, die Bilder von Rembrandt. Aber irgendetwas im Herzen schmerzt. Es ist nicht Italien. Und den Menschen, die über 50 sind heute Morgen, kann ich dir sagen, ich werde dir nichts anderes verkaufen als die Wahrheit. Der Schmerz, dass es nicht Italien ist, wird nie ganz aus deinem Leben verschwinden. Es gibt Dinge, die wir uns ganz anders vorgestellt haben. Nicht so, wie wir wollten, sondern wie Gott das wollte. Ich weiß, Freunde, man hat nicht damit gerechnet, dass meine Ehe geschieden wird. Ich habe das Leben meiner Kinder mir anders vorgestellt. Die Träume meiner Geschäftswelt haben sich nicht erfüllt. Und vielleicht das Schlimmste, die Gesundheit hat dich verlassen und du kämpfst täglich mit einer Krankheit. Und mitten in diese Lebenssituation hinein sagt Gott: Pugno ergo sum, kämpfe weiter. Gib nicht auf. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, aufgetragen hat. Freunde, nehmt mir den Himmel weg. Und ein stummer Mann steht vor euch. Aber ich rede nicht weiter und ich werde weiter reden, weil Jesus lebt. Er ist für mich gestorben. Er ist für mich auferstanden. Er ist die Ruhe. Er ist der Frieden. Er ist die Freude, er ist die Hoffnung und ihm allein soll mein Herz gehören. Amen. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und da, wo wir versucht haben, ein Sprachrohr von dir zu sein. Da mögest du jetzt weiterreden. Durch dein Wort am heutigen Tag, an jedem, der das gehört hat. Dein Wort. Es soll weiterwirken, soll uns ermutigen, soll uns trösten, soll uns neue Kraft geben auf diesem Weg dir nach, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, den Auftrag vollenden, den du uns aufgetragen hast. Jesus, wir ehren deinen Namen von ganzem Herzen. Amen.